Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman Stammtisch. Unsere heutigen Gäste sind A zum J und Kobe. Die beiden haben gerade an diesem Freitag zusammen einen Song herausgebracht. Wir wollen mit ihnen darüber reden, wie es mit dem Druck ist, den man als Künstler hat, wie man sich motiviert, wie man eine Karriere aufbauen kann, ohne der Industrie zu verfallen, sondern den eigenen kleinen Kern der Kreativität zu schützen. Und wir reden darüber, ob KRS-One wirklich freestylen kann und wie viel Hits Designer hat. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Baxman Stammtisch, powered by O2.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen die noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Mal sehen, was das heute wird hier. Ne? Yannick ist krank, Felix, du musst übernehmen. Aus der Redaktion direkt hier ans Mikrofon. Falls ich ausfalle, musst du den Podcast übernehmen. Bist du für diese Situation gewappnet?
Ich gebe mir große Mühe auf jeden Fall, klar.
Ja, kann man noch gar nicht so lange bei uns und schon mit so einer verantwortlichen Rolle. Es gibt dann ja auch immer so die eine oder andere Situation, in der du jetzt, also normalerweise du in Form von Yannick, jetzt die Gäste vorstellen würdest. Traust du dir es zu? Möchtest du mal kurz ein kleines bisschen was über unsere Gäste erzählen oder soll ich übernehmen? Weil der eine ist ja quasi schon alter Hase, der muss ja bald im zweistelligen Bereich in diesem Format schon dabei gewesen sein.
Alter Hase, meinst du, weil ich so oft schon dabei war?
Ja, genau. Gefühlt bist du ja schon das 10. Mal hier.
Also dann nehme ich das so hin.
Ja, genau. Keine Sorge, wenn ich bin der Alte hier. Ich habe den grauen Bart.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Ja, keine Sorge. Ich fühle mich aber, bist schon 30?
Ob ich 30 bin?
Ja.
Ich werde 33 dieses Jahr.
Aber fühlt sich noch wie Mitte 20, ne? So, guck mal, wir haben das alles schon übernommen an dieser Stelle. Herzlich willkommen, A zum J. Schön, dass du da bist.
Das geht ab.
Ja, geil, dass du hier bist. Wir freuen uns drauf. Wird, glaube ich, eine lustige Runde. Der zweite Gast, Felix, den überlässt du.
Genau, also A zum J hat sich ja schon vorgestellt. Noch dabei haben wir Kobe. Gehört wahrscheinlich letzten Freitag auf dem Feature-Track von A zum J und Upsilon, weil du es liebst. Auch dabei. Hallo.
Hallo, hallo, hallo zusammen.
Schön, dass du hier bist, Alter. Ja, weißt du, worauf du dich eingelassen hast? Ne? Hier wird gequatscht. Du brauchst normalerweise ein Getränk in der Hand, musst ein bisschen Stammtischgefühl haben, musst ein bisschen schummrig sein im Hintergrund.
Ich habe hier mein Wasser.
Sehr gut. Im Hintergrund muss eine Jukebox stehen und so.
Ja.
Und ist lustig, das Bild, das du, das seht ihr alle nicht, das Bild, das du im Hintergrund hast, ist das Bild, das in der letzten Staffel von Shameless geklaut wurde.
Ah, wirklich?
Ja. Guckt irgendjemand Shameless hier, außer ich?
Nein.
Nein, ehrlich, nein.
Ich gucke keine
Bild habe ich gefunden auf der Straße.
Ja, sehr. So, hast du günstig angeboten.
Ja.
Zweite Thema, das ich jetzt vom Wochenende ansteigen könnte, wäre Fußball. Auch keiner. Nee, scheiße. Also reden wir halt über Musik. Finde ich aber ganz gut. Und wir haben ein ganz interessantes Thema. Und Felix, ich nehme dich da auch mal wieder mit rein. Als Redaktion habt ihr jede Woche eine Aufgabe, euch ein kleines Leitthema zu überlegen, über das wir reden. Und ich stretche mich ein bisschen, mach mich wach und du erzählst uns, worüber ich mit unseren Gästen reden soll.
Klar. Als Redaktion haben wir uns überlegt, dass es sich diese Woche um das Thema Motivation dreht. Also wie schafft man es, sich als Künstler immer wieder zu motivieren? Das geht vom Tag-zu-Tag-Geschäft immer wieder aufzustehen, ins Studio zu fahren, da neue Sachen zu machen, jetzt auch durch die letzten Jahre, wie man es da schafft, einen kreativen Prozess hochzuhalten und da immer noch weiterzumachen, wie es vielleicht in den Anfängen ist, wenn man Musik rausbringt, die Wertschätzung von außen nicht so ganz da ist. Genau, also das kurz ein Teaser und Motivation ist das große Thema heute.
Finde ich gut. Steigt ein, erster Impuls. Gibt es irgendetwas, was ihr dazu zu sagen habt? Seid ihr noch motiviert?
Oh. Also, es ist from day to day. So, also, ich bin jemand, der sich selber oft echt aufraffen muss, dann sich doch zu motivieren, irgendwie kreativ in dem Sinne zu sein, vor allem in Phasen halt wie diesen jetzt so. Also, ne, die Pandemie immer noch da. Und das ist halt schon so schwierig, sage ich mal, weil das Musikerdasein sich einfach so extrem geändert hat, ne, durch diese fehlenden Live-Shows und die fehlende Interaktion, also fehlende direkte Interaktion, wurde das Ganze natürlich echt ziemlich krass gelähmt, so, und das irgendwie sich da zu motivieren, wo man doch jetzt wirklich nur allein im Studio ist, obwohl ich das ja sehr gerne thematisiere, dass ich allein im Studio bin und ganz viel da mal, bla bla, ist das so, ja, from day to day, sage ich mal.
Ja, also das geht mir auch so. Für mich ist so persönlich, wenn ich merke, ich habe keinen Bock mehr, etwas zu machen oder irgendwie wird es langweilig, ich mache die ganze Zeit das Gleiche, dann muss ich einfach was anderes machen. Also ich beginne dann einen Song irgendwie anders oder versuche irgendwie anders an die Musik heranzugehen und dann bist du am Anfang vielleicht scheiße, weil du machst halt anders, als du sonst immer machst, aber dann mit der Zeit wird es besser und dann findest du wieder Freude daran.
Ja, voll aus dieser Comfortzone kreativ rauskommen, so,
ja,
ne?
Ja.
Ja, safe. Fühl ich.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz schwieriges also Thema, so ein schwerwiegender Prozess, den ich vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen kann. Deswegen ist es so spannend, darüber zu sprechen. Man hat wirklich diese Leere und diese Motivationslücken einfach an einem Song, an dem man arbeitet, scheinbar, ne?
Also, ja, voll. Auf jeden Fall. Also es ist halt irgendwie, wie Kobi das schon gesagt hat, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, das habe ich schon mal genau so gemacht oder so ähnlich schon mal irgendwie gemacht und so und das hittet dann nicht so krass, dann motiviert das einen nicht unbedingt wirklich, aber also es motiviert einen immer dann am meisten, wenn man so denkt, so wow, jetzt habe ich irgendwie was anders gemacht oder was krasser gemacht oder whatever, aber um sich selber auf dieses Level, sage ich mal, irgendwo zu hieven, muss man eben aus dieser Comfortzone ein Stück weit irgendwie rauskommen, weil sonst kommst du an diesen Punkt nicht. Das Schwierige halt nur wenn du aus dieser Comfortzone rauskommst, ist, dass du Angst hast, davor zu scheitern natürlich, ne? Also, dass es wack wird, so, aber natürlich auch einfach, dass es Leuten nicht gefällt, so.
Ja, ja. Also, ich glaube, von da kommt auch das berühmte Writer's Block.
Ja.
Wo man kennt, so, das ist einfach, wenn du alles die ganze Zeit überdenkst, was Leute darüber denken oder wie das ankommt und dann hast du irgendwie Angst davor, einfach Musik zu machen, weil das halt von den Leuten irgendwie gejudged wird. Aber ich glaube, der Trick da ist dann einfach, du gehst ins Studio und du sagst dir selber, ich mache jetzt einen Song, der wird aber niemand hören, sondern nur ich. Und dann
das machst du?
Manchmal, ja. Dann gehst du ganz anders an die Musik heran, auf jeden Fall.
Das ist krass, das ist ja so ein bisschen wie Schutz vor also Misserfolg beziehungsweise Erfolg, weil der zweite Druck und der zweite Motivationsschub, den ich ja auch sehe, ist, wenn man, und das gilt ja dann für eine breitere Masse, auch in der gesamten Musik, dass du machst es, weil du dich kreativ entfalten willst, du machst, weil du coole Mucke machen möchtest, weil du irgendwas Schönes damit erarbeiten möchtest. Irgendwie sollte es aber trotzdem dafür sorgen, dass dein Kühlschrank gefüllt ist, je nachdem, wie groß der Kühlschrank ist. Das wiederum führt ja zu Druck, dass du vielleicht Songs abliefern musst, obwohl du vielleicht gar nicht so weit bist und gleichzeitig daran denken musst, dass sie auch noch erfolgreich sind.
Mhm. Voll. Der Mensch ist ja insgesamt einfach dadurch, dass wir soziale Wesen sind, sind wir ja mit allem, was wir tun, irgendwie in einem gewissen Erfolgsdruck, blöd gesagt. Also wir sind immer irgendwie in diesem Zugzwang, dass wir versuchen, irgendwie abzuliefern. Das ist ja einfach das, was uns sozial in dem Sinne auch macht, dass wir halt wissen, dass wir mit anderen Menschen interagieren müssen. So, und deswegen passen wir uns diversen Situationen an, diversen Menschen an, Umfeld an, etc. pp. Und ich meine, im Endeffekt, der Song, den ich jetzt mit Kobi und mit Apsilon gemacht habe, weil du es liebst, handelt ja im Endeffekt genau davon, dass man eben sich quasi irgendwie eine Maske aufsetzt, weil man weiß, dass andere Menschen dich mit dieser Maske lieben und akzeptieren. Und das ist ja im Endeffekt, das ist komplett auch zu übertragen, natürlich auf Musik, aber eigentlich auf alles im Leben, dass du versuchst irgendwie zu performen mit allem, was du tust. Und das ist aber das, was ein Mensch natürlich von sich selber vielleicht immer wieder distanziert, immer mehr, und was einen auch irgendwann, ja, durchaus irgendwie auch so eine Art krank machen kann. Mhm. So, ne? Also immer performen zu müssen und abliefern zu müssen, egal was du tust.
Ey, da kann man ja auf jeden Fall die aktuelle, ich nenne es mal so, die aktuelle Release-Spirale so bezeichnen, ne? In der man das stattfinden muss, vielleicht nicht will, dann vielleicht auch doch mal will,
ja,
so, und dann trotzdem auch in den Zwängen ist, dass daraus auch irgendwas schon dafür sorgen muss, dass man auch seinen Namen hört da draußen.
Ja.
Ist die Blockade dann oft eher eine, du hast eben von Writer's Block gesprochen, ist das dann wirklich eine rein kreative oder kann so dieses der Erfolgsdruck manchmal vielleicht die viel größere Blockade sein? Was würdet ihr beide sagen?
Also, ich würde nicht mal sagen, dass es sich aufs Kreative beschränkt. Das ist echt eher so ein, also dieser Writer's Block ist echt etwas komplett in dem Sinne Menschliches. So, also ich bin, glaube ich, weniger blockiert dann als Musiker oder als Kreativer, sondern generell als Mensch. So, also du musst, glaube ich, um aus diesem Writer's Block in dem Sinne rauszukommen, ist schwierig, das, glaube ich, kreativ zu lösen. Deswegen habe ich gefragt bei Kobe ob er es wirklich so macht, aber eigentlich der Ansatz, den du ja genannt hast, dieses, du tust so, als würde niemand diesen Song jemals hören, das ist ja so eher keine kreative Entscheidung, sondern voll so eine menschliche.
Das ist mehr einfach so, ich trick meinen Kopf so damit irgendwie.
Ja, yeah, genau.
Aber ja, du hast schon recht, ich glaube nicht, dass man aus dem Writer's Block einfach im Studio rauskommt. So. Also du gehst dann nicht ins Studio und sitzt da und hoffst irgendwie, dass es besser wird, sondern du gehst raus und machst was anderes und reflektierst über dein Leben nach und warum du jetzt keine Musik machen kannst und dann kommst du irgendwie zu einem Punkt, wo du wieder Musik machen kannst, so.
Ja. Vor allem willst. Also das Ding ist so irgendwie. Ja,
genau.
Ich hab so die am besten performe ich. Am besten bin ich in meinem kreativen Dasein, wenn ich eine Dringlichkeit verspüre, etwas zu tun. Also wirklich, wenn ich wirklich jetzt das Gefühl habe, ich will das machen und zwar nicht wegen Geld, Erfolg und Audience so.
Aber setzt du dir selber die Dringlichkeit oder kommt die von außen? Oder ist das einfach was du sagst, okay, ich will das jetzt bis dann und dann fertig machen und dann machst du das?
Das ist für mich selbst und das hat nicht mal etwas mit dem Abliefern so zu einem gewissen Datum oder so etwas zu tun, sondern viel eher so dieses, du kennst es bestimmt irgendwie, dass du ins Studio gehst und so das Gefühl hast, du musst jetzt diesen Song machen, so, weißt du, weil der dir so krass irgendwie so auf der Seele brennt mäßig, so, dass du sagst, ich muss jetzt diesen Song machen. Das muss ja nicht immer eine krass emotionale Nummer sein, weil das klingt jetzt immer so, als würde man dann nur so an derbe emotionalen Songs sitzen, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
So diese Dringlichkeit, dass du etwas tun musst, kommt dann und motiviert mich eher, als wenn was von außen mich mir diese Dringlichkeit aufzwingt.
Ja,
weißt du?
Ja.
Sprich, so ich habe dann und dann Abgabe vom Album oder bis da dann ist die Tour oder da sind Festivals oder ich muss das und das. Das motiviert mich nicht.
Nee, das macht's für mich eher schwieriger.
Das macht's viel schwieriger.
Ja, aber auch irgendwie doch verdammt logisch, wenn man sich selber als Künstler sieht, oder? Klar. Also dann braucht es, und vor allen Dingen, wenn man dann auf einem bestimmten Level ist, independent, was auch immer, oder im Upcoming, und selbst wenn du dann schnell Leute hast um dich rum, die da in dir ein Talent sehen und dir vielleicht einen großen Vertrag geben, und trotzdem hast du ja Leute um dich rum, die Einfluss darauf nehmen, wie du deine Musik machst, dass sie dir Tipp geben wollen oder die eine Autobahn bauen wollen, auf der du jetzt Weltstar wirst und so. Das ist ja alles in sich immer eine neue Druckebene. Und ich find's krass schwierig dabei, sich, also du weißt selber, ich spreche seit 20 Jahren mit Künstlern und ich denke mir jedes Mal, wie hältst du da drin eigentlich den Fokus, warum du das Ganze eigentlich machst? Also machst du es für dich? Machst du es für den Fans? Machst du es für Erfolg? Machst du es, keine Ahnung, auf einer Bühne zu stehen?
Das ist so eine schwierige Frage. Ich glaube, dass auch die meisten, also ich vor allem, ich habe das noch gar nicht herausgefunden, warum ich das mache. Ist es, um andere Leute zu beeindrucken? Ist es, weil ich mich selber beeindrucken will? Ist es einfach, weil ich mich ausdrücken will? Das habe ich noch gar nicht herausgefunden und ich glaube, das ist auch ein Prozess.
Ja, voll. Es ist im Endeffekt, darf ich etwas wahnsinnig Esoterisches jetzt an der Stelle sagen? Also Esoterik wird doch seit Corona, glaube ich, vor allem immer so verschrien. Ist das so, Esoteriker sind so die Spinner meistens. Ich versuche jetzt etwas zu sagen, was nicht so spinnerhaft klingt.
Verschwörungstheorie.
Ich verteidige dich, keine Sorge, ich verteidige dich.
Also so rein theoretisch ist dieses, warum machst du etwas, ist im Endeffekt nichts anderes als seinem eigenen Dasein ihren Sinn zu geben. Weißt du, was ich meine? Also was ist der Purpose quasi so? Was ist der Grund, weswegen du etwas machst? Und wenn man das jetzt nur auf Musik beschränkt, kann man natürlich, ja, machst du es für die Fans, machst du es für dich selbst, bla bla bla. Aber was bedeutet für dich selbst? Da sind ja so viele Layers, die zu einem selbst gehören, weißt du, also wenn du sagst, du machst für dich selbst, ist irgendwie einfach gesagt, weil was daran? Ja. So, da macht doch Sport.
Ja, aber da ist es vielleicht klarer definiert. Und wenn du einen Job machst, dann gibt es eben vielleicht einen klaren Vertrag, der dir sagt, du musst Minuten X da stehen, um A, Aktion Y zu machen, um Betrag Z zu kriegen. Das kannst du aber in Kunst nicht.
Nee, im Sport, das kannst du im ganzen Leben nicht.
Doch, ich finde schon. Also,
kannst du deinem Leben so richtig so einen Sinn geben?
Ja, also du entscheidest dich dafür, vielleicht selber diese Frage nicht so weit mit der Öffentlichkeit oder mit deinem Leben auszudiskutieren, sondern du lässt Entscheidungen für dich treffen, um eben besagten Job zu machen. Und wenn du das sagst, mein Job ist es, ich steige montags morgens um 9 Uhr in den Zug und steige montags abends um 18 Uhr aus dem Zug wieder raus, dann hast du da für dich dem Leben einen Sinn gegeben, der dann aber auch von da an nicht mehr so viel hinterfragt, weil du halt dann auch bestimmte Leitplanken hast, in denen das Ganze stattfindet. Und Kreativität in jeder Form, sei es Musik, Film, Kunst, was auch immer, hat das ja nicht. So, weil du disziplinierst dich selber ja dazu, dass du dir ein eigenes Studio gemacht hast. Ich weiß nicht, Kobi, wie das bei dir aussieht, aber es gibt ja so bestimmte Prozesse, wo du dann, das habe ich von Künstlern oft gehört, manche chillen rum und pennen bis 17 Uhr und gehen um 19 Uhr ins Studio und gehen um 5 Uhr ins Bett und am nächsten Tag machen sie es nochmal und dann vielleicht auch nicht. Andere, ne, schließen um 8 Uhr das Studio auf und schließen es um 17 Uhr wieder ab. Genau. Das heißt, da hast du ja schon so eine gewisse Struktur und auch einen Sinn gegeben in Form von, ey, ich bin jetzt Künstler, ich mach das jetzt. Ja. So.
Und ich mache das definitiv, ich mache das für mich, auf jeden Fall. Aber dann könnte man sagen, so, ja, warum bringst du es dann raus und setzt dich überhaupt damit auseinander, was ein Publikum, wie das ein Publikum findet? Wieso setzt du dich damit auseinander, was Kritiker sagen und was weiß ich? Am Endeffekt kann ich dir sagen, so, ich mache das für mich, weil ich, und das klingt jetzt sehr narzisstisch, aber weil ich es mag, bewundert zu werden. That's about it. Das klingt so wirklich.
Ich glaube, es ist eine Kombination von beidem, würde ich sagen, oder?
Was noch?
Du machst es auch ein bisschen für die, also du machst es für die Leute, aber du machst es auch für dich selber. Also es ist beides. Würdest du immer noch Musik machen, wenn, sagen wir, ab morgen würde keiner mehr deine Musik hören? Du würdest nur noch für dich selber machen. Ich glaube, du würdest trotzdem noch Musik machen, weil Du kannst gar nicht ohne, weißt du?
Ja, also natürlich macht es mir auch einfach wahnsinnig viel Spaß.
Es macht
also
Spaß.
Es ist natürlich einfach eine Leidenschaft oder meine Leidenschaft so. Aber es macht natürlich auch was mit einem, so wenn du plötzlich Leute damit erreichst und Leute das gut finden, was du tust, etc. Und ich habe mich sehr viel in den letzten Monaten und so mit mir auseinandergesetzt und habe einfach gemerkt, dass ich einfach sehr krass darauf erpicht bin, dass Leute mich akzeptieren, doof gesagt. Also jetzt wird's fast schon ein bisschen.
Aber ich kann anfangen, ich akzeptiere dich.
Eine Therapiesession hier, let's go.
Ja, aber ich liebe das. Das ist eine Form von Stammtisch. Wir sind ja unter uns, irgendeiner klingelt gleich die Glocke und bestellt die nächste Runde. Und du, Kobi, musst das nächste Thema mit reinsetzen, denn es passt in meinen Augen wie perfekt hier mit rein, worüber du sprechen wolltest.
Ja. Also muss ich das jetzt ansagen?
Ja,
oder?
Muss ich das jetzt ansagen, Bro.
Okay, meine Frage ist. Ist ein Song, der über TikTok viral geht und zu einem Hit wird, ist das gut oder schlecht für den Künstler?
Ey, es passt wie Faust aufs Auge da drauf, finde ich.
Ja, dachte ich auch.
Weil du musst ja schon so ein bisschen vor Augen führen, dass am Ende des Tages, that's all about the Benjamins. Und trotzdem willst du deinen künstlerischen Kern schützen und dann passiert etwas mit deiner Kunst, dass es vielleicht auf eine Autobahn setzt, so formuliere ich es mal in der Metapher, wo du dann vielleicht gar nicht mehr selber am Steuer sitzt. So.
Da hast du gar nicht die Kontrolle drüber, ne?
Jan Delay hat vor 20 Jahren gesungen, ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt. Jetzt singt jeder seine Lieder, von denen er nicht möchte, dass sie seine Lieder singen oder vor 20 Jahren nicht wollte. Es wird ihm nicht geschadet haben, rein finanziell, und ich gehe davon aus, auch künstlerisch wird er es geschafft haben, sich den Raum zu schaffen, den er braucht, damit er sich damit gut fühlt. Aber wir sind in einer noch anderen viralen, schnellen Zeit, ne? Und mit einer Plattform, die auf jeden Fall eine gewisse Konnektivität hat zu einer Generation, mit der sich andere Generationen nicht wohlfühlen, plus dieser Viralität, dass der Song größer ist als der Künstler, ist ja vollkommen konträr zu dem, was ihr beide beschreibt, warum ihr es eigentlich macht. Mhm. Stell dir mal vor, ihr seid TikTok-Monster.
Also das Ding ist, ich habe mich da auch schon mal so gefragt, ob das was Gutes ist, wenn so ein Song von jemandem oder von, ne, von mir jetzt an der Stelle jetzt so derbe viral gehen würde. So, was hat das jetzt wirklich so nur diese obvious Vorteile, die man jetzt erstmal nur sehen würde? Und da muss ich dran denken, weil dieser, wie heißt dieser, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, der Name, der so krass viral gegangen ist mit diesem Bruno Mars Sample Drill Song. Talking to the moon.
Ah, ja, ja, ja.
Dieser, weißt du, ja, ich du weißt, welchen ich meine.
Ich kenne den Song, aber ich kenne den Künstler nicht und das ist genau das Phänomen.
Genau das ist der Deal. Genau das ist der Deal. Dieser Song hat, glaube ich, echt, oh, Alter, ich müsste nachgucken. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war der so bei 20 Millionen, glaube ich, oder so etwas aufgerufen. Und der hat aber ja andere Songs, viele andere Songs und die haben so 100.000 Streams. 10.000 Streams, 50.000, bam, 20 Millionen. Dieser Typ ist basically jetzt dieser Song. So, der Song ist größer als er. So, und ich sehe jetzt, jede zweite Woche kommt ein Remix von dem Song raus. Da kam einer mit Gunner raus, da kam jetzt letztens einer mit 5-Year Foreign raus. So, da kommt andauernd einfach nur noch, der bringt nur noch Remixe von diesem TikTok-Hit. Und ich denke mir dann so, Bro, wie sieht eine Show von dem aus? Was ist, wenn er auf Tour geht? Spielt er dann diesen einen
das
Song?
Das ist wie dieser Pink Panthers-Moment. So diese Memes, wenn du 15 Minuten zu spät an die Show kommst, hast du die Show verpasst.
Ja, voll. Ja. So. Und das Ding ist, ich denke mir so, oh, das ist schon tough. Also ich war zum Beispiel, das ist jetzt nicht ganz so krass, weil das jetzt kein TikTok-Wunder ist und der auch sehr viele Hits hatte, aber ich war letzte Woche auf dem Crow-Konzert. So. Und natürlich, der ist wahnsinnig erfolgreich die ganze Zeit, seit 10 Jahren.
Ich schmeiß mal rein, stell dir mal vor, der wäre in der Generation TikTok unterwegs gewesen, dann würden aber jede Nummer des Albums wäre einfach ein viraler TikTok-Hit.
Wahrscheinlich hätte der einige gehabt, ja.
Ja.
Aber ich musste so dran denken, weil ich habe diese Show gesehen. Und die ist wahnsinnig musikalisch und voll ausgecheckt und der hat eine Band und der hat Background-Sängerin und bla bla bla, es ist voll ausgecheckt alles. Publikum ging gut ab und hat mitgesungen und bla. Aber dann hat der Easy gespielt und Einmal um die Welt gespielt. Und das waren wirklich mit huge Abstand die größten Songs, die er live gespielt hat da. Also wirklich, das war von der Stimmung her, da ist es dann auf einmal wieder explodiert. Beide Songs sind 10 Jahre alt. Einmal um die Welt ist sogar noch älter, ich glaube 11 Jahre oder so etwas alt. Und ich dachte mir nur so, ey, der hat viel bessere Songs rausgebracht danach, viel krassere künstlerische Sachen und was weiß ich, aber die Leute wollen basically, also die Radio-Fans, sage ich mal, von denen einige haben wird, die gehen dahin, um Easy und Einmal um die Welt zu hören und zu gehen. Das sind 6 Minuten von deinem 1,5-Stunden-Set. Und das ist, und ich war so, oh, es ist irgendwie undankbar, wenn du so einen alles überschattenden Hit hast.
Aber es gibt halt beides. Also es gibt halt die Leute, die nur das kennen und das hören wollen, aber dann gibt es auch die Leute, die voll invested sind in deine Musik, die du machst. Und also ich weiß nicht, also ich würde die jetzt nicht so shamen, weißt du?
Ey, komm, nein, ich schäme überhaupt nichts.
Aber nur kurze Frage dazwischen. Hast du in den USA ein Beispiel vor Augen von einem Künstler, der durch TikTok-Viralität erfolgreich wurde, trotzdem aber als Künstler in der Breite, also dadurch sich quasi
Doja Cat.
Ja, also
Doja Cat.
Ja.
Ganz
krass. War das TikTok? Diese
ja, bei ihr.
Ich glaube, okay, ja, siehst du. Ja, war mir gerade nicht so sicher. Aber das zeigt ja, dass das Prinzip in der Theorie funktioniert.
Ja.
Was dann auch in der Fragestellung ein bisschen steckt, die Kobi hier gestellt hat. In der
Ich glaube, du musst aber mega ready sein dafür, wenn das passiert.
Genau, das wollte ich sagen.
Also, du kannst, wenn, sagen wir jetzt, ein Song von mir geht viral. Von heute auf morgen.
Du bist nicht ready dafür.
Ich habe nur den Song. Ich habe keine anderen Hits. Das ist mein einziger Song, den ich gerade habe. Ich habe nicht 10 Songs, die ich ready habe, die ich danach releasen kann. So, ich glaube, das musst du schon irgendwie ready haben, weil sonst Also sonst hast du verloren, so.
Ey, ich erzähl kurz eine kleine Anekdote aus von vor 10 Jahren oder so, als Macklemore und Ryan Lewis unterwegs waren und die ihre beiden Hits hatten, Thrift Shop und hier der andere.
Can't Hold Us.
Und ich weiß noch ganz genau, das Ding läuft und natürlich einmal hype sein Vater und auch durch unsere Kanäle und allem drum und dran und dann Konzert Hamburg, da hier, wie hieß sie damals, O2 World Barclays Arena, Barclays Arena, wieder 15.000 Leute in dieser Halle und dieses Konzert und ey, da kommen wir noch ein bisschen zu dem Thema, was du noch mit reinbringst, Alan, aber ich bin das halt gewohnt, wie ihr schon sagt, ready sein, Show, Bühne, zeig mir, komm, gib mir eine Stunde Show, der war einfach nach 30 Minuten durch. Da war noch 30 Minuten und dann hat er die gleichen Songs nochmal gespielt und dann hat er nochmal saß er zweimal 20 Minuten auf der Treppe, die auf der Bühne war und hat eine Lebensgeschichte erzählt, damit er irgendwie auf 90 Minuten Show gekommen ist.
Und dann nochmal, can we go back?
Ja, genau.
Moment.
Und alle so. Und das tut ja dann ehrlicherweise, also total und auf der anderen Seite sind diese Songs aber krass und der Typ hat ja dann in seiner weiteren Karriere ja schon viele Dues gepaid, Respekt gezollt an die Gründerväter, plus halt musikalisch immer wieder versucht, sich selber auch zu entfalten und mal einen anderen Schritt zu gehen. Aber du bist voll gefangen in zwei Nummern. Ja. So, und das wird er sein Leben lang bleiben, egal was der macht.
Ja. Ja, stell mal vor, du bist der Crazy Frog.
Oh. Aber,
wow.
Aber trotzdem möchte ich eine andere Frage dazu stellen, weil wir sind uns jetzt ja hier in der Runde ein kleines bisschen, okay, TikTok-Hits vielleicht doch nicht ganz so gefährlich, wenn du nicht ready bist. Das Money nehmt ihr aber mit, ne? Wenn es kommt.
Bro, get the bag. 100%. Ey, ich sag doch, guck mal, das Ding ist, natürlich ist es schon gut, ready zu sein dann und so, ne? Aber Bro, I got wife and kids. So, wenn diese TikTok-Hit kommt und der Rubel rollt, ich sag doch nicht nein, Alter. Ich mach doch nicht plötzlich, ich werde richtig auf TikTok steigen. Ich mach Tänze und so einen Scheiß. Natürlich. Ja,
musst du natürlich dann schon all in gehen.
Natürlich musst du dann all in gehen. Und selbst wenn du nicht ready dafür bist, was es psychisch mit mir macht, dann.
Wollte ich gerade sagen, dann haben wir dich schon verloren.
Natürlich,
das ist wie damals, als du deinen Major-Deal unterschrieben hast. Dann haben
das
wir dich erstmal
das Zeit nein, verloren. Nein, nein, nein. Das ist andere Levels. Bruder, wenn ich so einen Hit habe, dann bin ich, dann kannst du mich vergessen, Bro. Dann brauche ich auf Schnellwahl mit meinem Therapeuten aber eine Connection. Da reicht auch nicht.
Da gehst auch nicht mehr ran, wenn man nicht
anruft. Nee, da brauche ich nicht nur eine Therapie in der Woche, Bruder, da brauche ich schon so 5 Tage die Woche, weil ich würde nicht darauf klarkommen, definitiv nur dieser Song zu sein. Und es ist so, bist du nicht der von diesem Song? Bro, stell mal vor, du bist Lou Bega, Digga. So, der hatte Mambo Number 5. Was macht Lou Bega jetzt gerade? Jetzt in diesem Moment, was macht Lou Bega?
Ja, aber der macht immer noch Cash mit der Nummer, Bro, Mann.
Ja, aber ich weiß nicht, wie geil es ihm geht. Kennt ihr noch Designer Panda?
Ja, Bro, aber
alle zwei
Bros in Atlanta oder wie geht das?
Ey, Bro, alle 2 Monate, alle 3 Monate frage ich mich, was Panda macht Designer?
Panda. Bro, Panda, aber das, Panda, das Panda, Panda. An Designer ist ja einfach, der hatte ein Interview, wo er seine Formel auspackt, seine Hitformel, und der war so, ja, ich habe diese Hitformel herausgefunden und deshalb habe ich Panda gemacht. Es geht, du musst einfach viele Vokale benutzen und A, also der Buchstabe A ist wie der Buchstabe, wo die Leute am meisten irgendwie catcht so, und dann war er so, welches Wort hat viel A? Panda, okay, ja, Panda, Panda, Panda. Und er erklärt so, das ist so seine Hitformel.
Ja.
Aber dann war ich so, okay, aber wo ist sein zweiter
Alan, Hit? Alan.
Wo ist sein zweiter Hit?
Ja.
Aber Bro, wo ist dein zweiter Hit? Ey, ganz ehrlich.
Der war so dead serious mit seiner Formel. So.
Dummkopf, Alter. Guck mal, ich frage mich alle 2 Monate, 3 Monate, frage ich mich, was macht Designer? Und dann gehe ich auf sein Instagram und krieg richtig Anxieties und so. Bruder, der bringt andauernd neue Mucke raus, aber die juckt wirklich keinen Schwanz.
Ja,
was der, also wirklich, was er rausbringt, juckt niemanden. Ich meine, Panda hat so 1 Milliarde Streams und er bringt dann so Songs raus, die natürlich mehr haben jetzt, keine Ahnung, als so meine Songs oder so, aber alleine, weil er so trotz diesen der hat diesen einen Song und hat deswegen schon diese paar Millionen monatlichen Hörer, so, der wird nur so durch die Algorithmen Klicks kriegen für die neuen Songs, aber nicht, weil jemand sagt, ich hab Bock auf neue Designer-Mucke. Er hat so einen ganz schlimmen Song auch rausgebracht, wo er so an Kanye einen Brief schreibt und dann so nur so sagt, so, ja, danke Kanye und bla, auf die, so, auch so ein Sample, was so Tupac, glaube ich, benutzt hat und so, so ein Boom-Bap-Beat. Der Song hat mir richtig Trauerkicks gegeben.
Ey, das klingt aber nach einer zweiten gefährlichen Ebene auf jeden Fall, ne? Dass das alles nur wegen Aufmerksamkeit gemacht wird und dass da jemand auch war, der Hit gesucht hat. So.
Und ihn gefunden hat.
Ja, aber sucht ihr Hits?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein.
Ich suche schon den Hit, aber. Also ich gehe jetzt nicht ins Studio und denke die ganze Zeit so, boah, ich muss jetzt den Mega-Hit machen und ich muss weil so.
Aber man
braucht beides. Wenn du ein Album machen willst, kannst du, also brauchst du auch so ein bisschen die, also für mich persönlich finde ich, brauchst du auch so ein bisschen die experimentellen Nummern irgendwie.
Also ich habe schon lange keinen Hit mehr gesucht in dem Sinne. Also ich glaube, seit dem Major-Album, ehrlich gesagt, habe ich keinen Hit mehr versucht zu forcieren oder so etwas. Und ehrlich gesagt, fahre ich damit auch ganz gut für mich persönlich.
Ja.
Es ist ja auch, wenn man mal, keine Ahnung, die Musikwelt anguckt, schon aber der, vielleicht ist es nicht der Fokus, aber der Weg, der für die meisten vorgezeichnet ist, dass sie Hit brauchen, um danach dann Leute von sich zu überzeugen und dann Next Level zu
kommen. Es ist das, was die Industrie einem auch immer wieder sagt. Es ist auch, wenn ich irgendwie mit Majors oder Leuten aus der Industrie gesprochen habe und so, war immer derselbe Talk. Es ist so, ey, Alan, geil, dass du so experimentelle Sachen machst und so, das feiern wir auch und fühlen wir auch und bla bla bla. Aber du brauchst diesen einen Hit, um die Legitimierung quasi dafür zu haben, deine experimentelle Mucke machen zu dürfen auf einem hohen Level. Also nach dem Motto, du brauchst einmal diesen Breakthrough und dann kannst du deine komische Mucke machen, die...
Ja, es ist komisch. Ne? Also es macht keinen Sinn irgendwie. Und
das macht überhaupt keinen Sinn.
Dieses Hit-Chasing ist auch voll, voll dumm eigentlich. Also es ist auch voll ungesund, weil jetzt zum Beispiel mein erster Song, den ich auf Schweizerdeutsch gemacht habe, der ist in der Schweiz so ein bisschen zu einem Hit geworden.
Der trinkt mit mir.
Ja, und... Ja. Irgendwie hatte ich dann eine Zeit, wo ich das immer toppen wollte mit dem nächsten Song. Und währenddem ich den Song am Machen war, habe ich mich gefragt, ist das ein größerer Hit als dieser eine Song? Hm. Und das macht es irgendwie, also das ist voll dumm.
Ich glaube, dann sind wir wieder beim Anfang mit dem, also warum du es machst und dann B, auch vielleicht die Blockaden, die man eventuell aufbaut, dass darin ja eine Ohnmacht entsteht, dass mal abgesehen von Designer niemand und vielleicht noch die KLF, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch von denen kennt, die ja auch damals die Hitformel, da gibt es so ein Buch darüber, dass sie die Hitformel gefunden haben und jeder, der das gelesen hat, ist der Meinung, er kann dann auch Hits darauf schreiben, dass man das wohl einfach mathematisch kann, aber alle anderen sonst vielleicht das ein bisschen der höheren Gewalt ausgesetzt sind, wenn sie selber als Künstler voll dafür verantwortlich sind, was sie raushauen, ob das jetzt ein Hit wird oder nicht. Hm. Abgesehen vielleicht von, oh gut, nee, ich korrigiere mich. Ich überlege gerade, ob es, ich habe im Deutschrap jetzt gerade spontan beim ersten großen Hit nachgedacht, den es irgendwann in den 90er gab, von Afro, Reimo Monster oder Beginner, Liebeslied oder Sido, mein Blog oder wo mache ich dann weiter? Vielleicht bei Materia, Casper, irgendwo, es sind ja schon auch immer Hits gewesen, die man gesucht hat, weil man das Gebühr hatte, da hat man den Hit Crow, Easy. So,
ich glaube, schon Easy war kein Song, den er forciert hat, weil er gesagt hat, ich mache jetzt einen Hit.
Meinst du nicht?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil ich, das, da bin ich, da würde ich sogar echt meine Hand für ins Feuer legen, dass das nicht so geplant war. Weil ich weiß noch, wie Crow mir diesen Song zum ersten Mal gezeigt hat mit Video. So, und da waren wir in Hamburg, da hat er Support gespielt für Madcon, so, und da hat er mir dieses Video gezeigt, so, aber so voll so auf, ey Bro, wir haben so ein kleines, nettes Video gemacht und so, vielleicht sag mal was dazu mäßig, so, würde mich interessieren, so deine Meinung, und das war so auch von Chimperator damals gedacht, so als, hey komm, wir bringen mal so ein kleines Video erstmal raus, damit so Crow mal vorgestellt wird, und dann legen wir richtig los, und dann kommen richtig die krassen Sachen nach dem Motto, das war geplant als, hey, mal was rausbringen. Das war definitiv nicht so, ich glaube, wir haben hier einen Hit.
Und was war dein Gefühl, als du ihn gehört hast?
Okay, Als ich es gesehen habe, so habe ich gesagt, so damit wirst du über Nacht zum Star. Ist passiert so, ich sollte A&R werden. Nein, aber ich habe so zu ihm gesagt, so, Bro, wenn das rauskommt, wirst du über Nacht zum Star. Und ich weiß nämlich, dass Rockstar, Shoutouts an der Stelle, nämlich gesagt hat, dass so, ja, Chimperator haben jetzt so einen neuen Act hier anscheinend, das war noch bevor es öffentlich wurde, Chipraider haben jetzt so einen neuen Act, Crow, bla bla bla. Der könnte dir gefährlich werden, weil er auch so ein bisschen hipper ist und bla und auch so enge Jeans trägt und so coole Sneaker und was weiß ich. Und der könnte dir gefährlich werden. Die bringen jetzt so einen Song raus, der heißt Easy, ist aber kein Hit.
Das ist, in diesen Sekunden ärgere ich mich immer darüber, wenn ich solche Geschichten höre, ärgere ich mich immer darüber, dass ich den Crocstar zum J nie gegessen habe.
Ja, ich ärgere mich nicht darüber, dass du ihn nicht gegessen hast.
War nicht so, ich wollte zumindest einmal reingebissen. Ich wollte mal wissen, ob er schmeckt, wie die Tour ausgesehen hat.
Bro. Kein Kommentar zu diesem.
Zurück zum Thema. Und ich muss mal zusehen, weil ich hatte vorhin so zwei, drei hervorragende Überleitungen schon auf dem Tisch liegen, die ich nicht verlieren wollte. Jetzt habe ich sie verloren, aber ich baue sie mir nochmal selber und ein bisschen länger. Denn das sind alles Hits. Und ich mag einen Künstler besonders dafür, weil er der größte, oder also für mich wahrscheinlich der größte oder mindestens Top 3 der letzten 10 Jahre aus den USA war. Und er hatte keine Hits, als er angefangen hat. Und der hat wieder ein neues Album rausgebracht und darüber möchtest du reden.
Jack Harlow.
Ja, genau. du hast die Early Tapes, ne?
Ja. Wir riesen Jack Harlow.
Ja, genau. Nee, erzähl, was ist dein Thema? Jetzt hau raus.
Also mein Thema war bezüglich des Kendrick-Albums, das letzte Woche rausgekommen ist. Nimmt die Relevanz von Alben gerade wieder zu, gibt's wieder so einen Trend dahin, dass Alben wieder relevant werden und Alben wieder auch appreciated werden. Warum ist das vermeintlich so? Ist das jetzt nur, weil die Leute Fastfood-Musik satt haben, Playlist-Musik satt haben, oder kommt das durch die Pandemie vielleicht auch irgendwie ein Stück weit? Also ich habe das Gefühl nämlich, es gibt so einen leichten Trend dahin, dass Alben wieder Relevanz haben.
Ich habe nicht das Gefühl, ich habe ein anderes Gefühl.
Okay, let's go, hau raus, bitte.
Mein Gefühl ist, dass die Leute, ich bin nicht wieder beim TikTok-Thema, die Leute einen Song abfeiern, und obwohl die nur 20 Sekunden davon gehört haben, also 10 Sekunden.
Ich glaube, natürlich, du kannst es nicht verleugnen, dass die Leute Hits wollen, und das wollten sie schon immer, so, ne? Aber ich habe jetzt wieder das Gefühl, weil es war jetzt so gefühlt ein paar Jahre lang einfach so, dass Alben gefühlt in die ihre Appreciation nicht koexistieren konnten neben diesem Playlist-Hype-Trend, sage ich mal. Das ja, einfach so war,
stimmt. Oh,
ein cooles Album von einem coolen Künstler ist gekommen oder Künstlerin, aber juckt mich nicht, weil es gibt ganz viele Playlist-Sachen und bla bla bla. Und jetzt gefühlt ist es so, es kann koexistieren. Ich sag nicht, dass der Trend komplett hingeht zu Alben, aber zumindest gewinnen sie wieder an Relevanz.
Ja, also ich würde mir das schon sehr wünschen auch, dass der Konsument das irgendwie wieder mehr schätzen würde. Ich denke, es gibt auch die Leute, aber der Standardkonsument, so der die Playlisten durchhört, der, ich weiß nicht, wie sehr das den juckt, wenn jetzt ein krasses Album rauskommt, aber ich denke auch, dass jetzt die letzten 2 Jahre ist auch nicht viel Krasses erschienen, oder täusche ich mich da?
Nee, das ist halt das Krasse. Ich glaube, es ist viel Krasses rausgekommen, aber man hat gar keine Zeit dafür. Und ich glaube, dass ich habe einen ganz, ganz elementaren Moment, was das angeht. Ich habe bis heute das Kanye West Album nicht in Ruhe gehört. Ja, noch nie nicht in Ruhe gehört. Ich habe es einfach, ich komme einfach nicht dazu. Jetzt bin ich vielleicht noch ein anderer Maßstab, weil ich beruflich so viel unterwegs bin, dass ich nicht die Ruhe dafür finde. Ich habe auch Kendrick noch nicht gehört. Du redest drüber. Ich habe mich genauso gefreut. Und glaub mir, das ist seit 0 Uhr ist das hier auf. Gefühlt bei mir. Aber ich will das halt in Ruhe hören und ich will es diese Wertschätzung geben, die ich diesen Dingen früher immer gegeben habe. Und ich weiß, wenn ich es jetzt nebenbei hören würde, würde ich dem nicht so gerecht werden,
wie
ich es bei Good Kid, Mad City gemacht habe, wo ich es einfach gehört habe und hatte 2 Stunden die Ding, also ich zweimal gemacht. Dann habe ich gedacht, wow, krass. Und dann ist es der Meilenstein, der es war. Und ich glaube einfach, diese Meilensteine sind also fast unmöglich. So, es kann sich in Deutschland-mäßig ja jeder innerhalb der Bubble, in der wir sind, auf Mann beißt Hund einigen und OJ Kimo. Und trotzdem hat es, finde ich, nicht so den Impact und wird es, glaube ich, trotzdem nicht so ein Schweif hinterlassen, wie es im Zweifel ein, da sind wir bei Maske XOXO und noch später war, zu den Zeitpunkten hinterlassen haben, obwohl es vielleicht eine gleiche Wertigkeit verdient hätte, weil wir, und das möchte ich genau bei Kobi, in einer Zeit sind, wo halt die Singles viel, viel wichtiger sind. Und das aber ist für Kendrick gefährlich. Also eigentlich ist wahrscheinlich scheißegal, aber für den Status des Albums gefährlich.
Ich finde, man darf nicht gucken nur darauf, was in der allgemeinen Omnipräsenz eines Themas, also wie funktioniert das Album wirklich bei jeder einzelnen Person, doof gesagt, und im Mainstream blöd gesagt so. Aber vom Ding her, zum Beispiel jetzt, du hast OG Kimo genannt, du hast Mann beißt Hund genannt, das Album hat definitiv OG Kimo auf ein komplett neues Level auch an Erfolg gehoben.
Ja, okay, fair enough, ja.
Und deswegen finde ich, muss man auch, Erfolg ist eine Sache, die man leider immer falsch bemisst. Man bemisst Erfolg immer im Vergleich zu anderen Acts und anderen Leuten. Man guckt immer so, naja, das Mann beißt Hund Album ist nicht so erfolgreich gewesen wie Palm aus Plastik.
Nee, aber das würde ich auch nicht machen. Das würde ich
glaube,
auch nicht
man muss halt überlegen, wie man Erfolg definiert, würde
ich. Ja, ja.
Weil das Ding ist halt, also erstens, meine Meinung ist, nicht jeder Künstler kann ein Albumkünstler sein.
Ja, natürlich sowieso
weil,
nicht.
Aber ich denke, wenn zum Beispiel bei dem OG Kimo Album, wenn du das hörst und du wirst dadurch wirklich ein Fan, dann hat er einen Fan fürs Leben so, und der geht dann auch an die Shows und dann ist halt die Überlegung, okay, es gibt halt zwei Wege, wie du dir das aufbaust. So, entweder du machst halt die Alben und du baust dir das so slow steady auf, du hast vielleicht nicht den Riesenhit, aber du hast trotzdem immer mehr Leute, die dazukommen und das sind dann auch die wirklich die Fans, die das voll fühlen, weil die finden das Album krass. Die kommen an die Show, weil die kennen das ganze Album in- und auswendig. Oder du hast halt diese Künstler, die Singles machen, die haben vielleicht einen Song, der hat mega viele Streams und du denkst, boah, der ist überkrass, aber dann spielt er an der Show, hat vielleicht 15 Minuten Show oder ich weiß, was ich meine?
Ja, yeah, safe. Halt also ich sage, weswegen ich diese These irgendwie aufgestellt habe und weswegen ich auch irgendwie daran glaube, dass so Alben wieder irgendwie so eine Relevanz gewinnen, ist nicht, weil ich sage, yo, du wirst jetzt mit einem geilen Album, wirst du zu einem Mainstream-Star oder so etwas. Ne? Also darum geht's gar nicht. Es geht eher darum, was Kobi gerade gesagt hat. So, und gefühlt war das jetzt ein paar Jahre lang so, Alben, du kannst Alben so geil machen, wie du willst. Es wird niemanden heftig jucken, wenn du da nicht den Hit drauf hast. Mann beißt Hund hat keinen wirklichen Hit, aber jeder Song hat mehr Streaming-Zahlen generiert als seine ganzen bisherigen Sachen gefühlt. So, und das finde ich ist schon ein Riesenerfolg, so für ihn als Künstler.
Ja.
So, und der, ich weiß noch, wie er so über das Album gesprochen hat, er und Frankie so, und so waren so, oh, wir glauben, das wird niemanden jucken und ich glaube, das wird total irgendwie bla bla bla. Und im Endeffekt, da hat ja jeder im Deutschrap irgendwie darüber gesprochen, Presse hat darüber gesprochen, auch wirklich Presse, die nicht aus dem Hip-Hop kommt, also der ist dann im Feuilleton stattgefunden und bla 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 und hat damit einen riesigen Step auch in der Wahrnehmung gemacht als Künstler. Und ich weiß gar nicht, ob der so groß gewesen wäre, wenn er jetzt zum Beispiel Obvious Hits da drauf gehabt hätte, dieser Step. Weil dann wären diese Songs größer als er, als Künstler. Und ich finde, im Endeffekt ist es am wichtigsten, dass der Künstler immer noch größer ist als seine Songs. Und das wird nicht passieren mit einem viralen Hit.
Voll. Und dann ist es Long Term und das ist das, was heute unpopulär ist. Das ist das, was aber auch schon zu Kendricks Zeiten fast ein kleines bisschen unpopulär war. Wo halt die spannende Frage in Bezug auch ein bisschen auf dein Thema ist, kann dieses Album trotzdem nochmal so einen Impact haben wie eins von vor 10 Jahren oder von vor 5 Jahren oder sowas? Alles auch bei so einem Prinzip wie Kendrick Lamar. Ja, glaubst du?
100%. Fact. Safe. Ich find's alleine schon krass, dass der Song auf der Platte, der wirklich der unangenehmste ist zu hören, so hier We Cry Together, wo er sich einfach 5 Minuten lang mit seiner Frau streitet, so, der wirklich einfach, der ist ultra nicht enjoyable, der Song. Der ist aber einfach Trending Topic gewesen als Songtitel bei Twitter. Und das finde ich ist schon ein krasses Zeichen für, Bro, es geht nicht nur um dieses Song. Wann war das letzte Mal ein Song Trending Topic auf Twitter? Das war nicht irgendein TikTok-Hit. Das kann ich dir garantieren, dass es nicht so war. Es war ein Song, der Inhalt geboten hat und der Leute anders gehittet hat als, oh cool, die ersten 20 Sekunden ballern direkt rein. Geil.
Ey, das ist spannend. Und dann würde ich deine Antwort, deine Frage mit es besteht Hoffnung beantworten, weil dann gibt es ja immer wieder Trendsetter, die dafür sorgen. Und am ja. Ende ist er, also dann ist er ja einer. Und dann sagen wir so, wenn er es schafft, solche Messages zu hinterlassen, so ein, für so einen Impact zu sorgen, dann, und selbst wenn es vielleicht, wie du beschreibst, halt nicht 20, also ich habe eben gesehen, wir sind jetzt bei 10 Millionen Streams auf diesen Songs, das ist schon auch schon ordentlich so nach so einer Zeit, für Songs, die alle nicht TikTokable sind. Geiles Wort.
Das die sind aber tatsächlich TikTokable. Das ist ja das Krasse daran. Ja, der hat es geschafft.
Ich habe das auch schon auf TikTok gesehen.
Ja. Ah, okay. Siehst du, er hat halt beides damit geschafft. Das ist ja die Kunst am Ende des Tages. Ist es trotzdem etwas hinzukriegen, was genau auf diese Art und Weise hängen bleibt. Ich finde, da ist aus Deutschland das beste Beispiel immer noch Peter Fox Stadtaffe. Ein Album, das so wahnsinnig viel Tiefe irgendwie hat und so schlau geschrieben ist und so krass den Nagel auf den Kopf trifft, so. Gleichzeitig aber einfach Hits sind so und gleichzeitig eben ganz viele Ebenen bedienen. Nicht einfach nur so diese Mucke, die wir jetzt ganz viel hatten. Ich weiß nicht mal, wie ich sie beschreiben soll.
Es gibt immer so eine Playlist-Namenbezeichnung, die dafür benutzt wird. Die lassen wir hier aber an dieser Stelle aus. um dann aber vielleicht ein kleines bisschen die Brücke zum auch Anfang zu schlagen. Hey, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber heißt das, weil ich euch beide natürlich auch mit einem Gefühl von Hits und auch dem anderen oder vielleicht dem und manchmal gleich noch unterschiedlichen Impulsen und Antrieben, warum man Kunst macht, aber trotzdem ja offensichtlich mit einem großen Verständnis der eigenen Kunst gegenüber und auch dem Schutz, das auch manchmal das Versagen mit zu akzeptieren in einer Form. Gibt euch so jemand wie Kendrick Hoffnung?
Ja.
Ja, ich muss schon sagen, das Album habe ich mir auch gestern ganz durchgehört. Und ich habe wirklich die Lyrics dazu gelesen und habe mir das ganze Album reingezogen. Und das hat mich wirklich so positiv beeinflusst. Einfach, das hat mich wirklich berührt. So.
Krass.
Das hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich sagen.
Geil. Ja, geht mir genauso.
Same?
Ja, 100%.
Na, ich bin gespannt. Also ich bin immer ein großer Freund von wenn es diese Momente gibt und bin sehr empfänglich dafür, dass damit wieder Dinge verändert werden. Und die Impulse, die ihr beschreibt, die ihr auf dem deutschen Markt habt, dass ihr ein bisschen überdrüssig seid, bestimmten musikalischen Beströmungen, die merkt man ja überall. Also wenn man so ein bisschen unterwegs ist, dann merkt man das ja auch gerade hier hierzulande oft, auch wenn man über die Grenzen hinaus guckt, sich mit Leuten unterhält. Überall spürt man, dass es immer wieder in Wellenbewegungen neue Impulse braucht. Und dazu braucht es aber auch solche nationwide, also weltweite Epizentren, die dafür sorgen, dass dann auch ein paar Wellen hier ankommen. Und wenn das so ist, ich freue mich drüber, dann sprechen wir beim nächsten Mal darüber, wie euch beide, bleiben wir in der gleichen Runde, wie Kendrick Lamar eure Karrieren verändert hat. Welcher Form auch immer.
Meine Karriere hat eigentlich nur Jack Harlow mit seinem
Man sagt sie ja auch immer, ne? Arzt von mir hat Jack Harlow Deutschlands.
Der deutsche Jack Harlow.
Ja, genau, der deutsche Jack Harlow.
Ich glaub, Gott, das wäre so schlimm.
Vielleicht kann man das als Zitattafel benutzen, Felix, könnte ich mir überlegen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Wir haben immer so ein paar Releases mit dabei, die wir besprechen wollen. Und ich finde, der eine passt jetzt so gut, deswegen leite ich dahin über. Wir haben unsere Playlist Thank Backs When It's Friday, da ist auch euer drin. Euer Song wird nicht unter den Songs der Woche mit dabei sein, so viel kann ich euch schon erzählen, weil ihr Gäste seid. Aber es gibt ein paar andere und es gibt vor allem einen. Ich wähle hier immer so ein bisschen aus. Ich korrigiere diese Auswahl, die wir da nutzen. Und einer kommt von einem Jungen aus der Nordweststadt in Frankfurt, wo ich eigentlich pauschal fast jedes Mal sagen kann, ja, weil ich ihn für eins der wichtigsten Epizentrum im Deutschrap-Kosmos für mich persönlich finde. Und der hat einen rausgehauen. Mhm. Felix, erzähl mal.
Genau, als erstes hast du dir Hannibal mit Abolish Frontex rausgesucht. Das ist auf jeden Fall der politischste Song, den wir in den letzten Wochen gehört haben, auf jeden Fall. Gerade mit dem Video zusammen ist das ziemlich eindrucksvoll. Das ist einfach ein Zusammenschnitt von Szenen an den europäischen Außengrenzen, an Landesgrenzen und Geflüchteten auf dem Meer. Zwischendurch werden dann Hilfsaktionen mit eingeschnitten, politische Demonstrationen, aber halt auch das gewaltvolle Vorgehen von Frontex an den Grenzen. Und zwischendurch auch Szenen aus der Politik, also zum Beispiel aus dem Bundestag. Der Song ist auf jeden Fall ein klares Zeichen gegen die Gewalt an europäischen Außengrenzen und der westlichen Grenzpolitik. Und wie der Name schon sagt, auf jeden Fall für die Abschaffung von Frontex.
Genau. Ja, auf jeden Fall ein Statement. Habt ihr den gehört, die beiden?
Ja.
Nee, ich hab's nicht gehört.
Ja.
Vorbereitet wie und wie.
Ja, es ist ja nicht dramatisch. Da hast du auf jeden Fall eine Hausaufgabe, die du mitnehmen kannst. Weil ich den ziemlich spannend und wichtig finde. Und Hani, wenn du das hier hörst, ne, liebe Grüße. Ich versuche jetzt schon länger mal, dich öffentlich wieder zu einem Gespräch zu kriegen. Der will nicht. Der will generell, glaube ich, nicht mehr so viel. Der setzt solche Statements gerade. Und das finde ich ziemlich, also, ich freue mich jedes Mal wieder darüber, weil's braucht solche Typen, die sowas sagen, auch in der Form, vielleicht auch dann eher auch einer der ist, die das machen können und machen wollen, weil sie sich genauso positioniert haben. Sehr krasse Nummer. Inklusive dem schönen Spendenaufruf am Ende für Seebrücke. Gute Nummer. Ja, zweiter Song.
Zweiter Song ist DP mit Tsunami. Der ist produziert von Eddie Jahn und das ist die erste Single von ihrer nächsten EP. Die soll Mitte Juni erscheinen. Tape 2 heißt die. Und da schafft die, finde ich, sehr beeindruckend, 90er-Sound nach 2022 zu kriegen. Und finde es ganz wild, mit wie viel Energie die Parts kommen und was da für ein Feeling übermittelt wird.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie ihr da, ob ihr sie kennt und wie ihr dazu steht. Ihr da draußen werdet sie auch schon ein paar Mal gehört haben.
Guck, wie wieder dieser Blick.
Ja, ist auch okay.
Safe wieder nicht gehört.
Ich entschuldige mich an dieser Stelle.
Du hörst wohl nicht Thank Backs, wenn es Friday. Als aktiver Hörer dieses Podcasts empfehle ich dir auch diese Playlist. Dann hörst du auch sie. Und sie hat so eine schöne Zeile, die beschreibt eigentlich DP ganz gut. Ich rap mit den Leuten, die deine Eltern schon gefeiert haben oder irgendwie sowas. Klassischer 90er Boom-Bap-Sound, 2022, sehr gut in die Neuzeit transportiert, mit sehr viel Reminiszenzen für die alte Garde. Klar, dass das mein Herz erwischt, ne, Leute?
Das ist ja obviously wieder.
Ja, genau.
Das ist sowas von obvious. Es wäre, weißt du, wenn du jetzt so einen Song gepickt hättest mit so todesviel Autotune drinne und so ein fetter Trap-Banger, dann wäre ich so, ach echt?
Ja, wirklich? Kommt, passiert auch, aber pass mal auf, dritter Song.
Okay. Genau, das ist nämlich der dritte Song. Mein Tee wird langsam kalt. Chapo 102 mit der zweiten Single-Auskopplung zu seinem Solo-Debüt-Album Country Club. Auch am 10.06. soll er rauskommen. Gefeatured sind der Longus Mongus und Stacks 102, also bekannte Jungs. Produziert ist es von Lucry und Suena mit Wavy Boy zusammen. Und einfach richtig gute Sommervibes. Das Video unterstützt das. Trinken im Park, Sonnenuntergang angucken mit den Jungs. Textlich ist das Ganze aber irgendwie so ein Love- bzw. Breakup-Song, der nochmal durch so eine rosarote Brille auf die vergangene Zeit und die vergangene Beziehung zurückguckt.
Ja, komm, Kobi lasse ich aus. Der
den hab ich nebenbei. Den hast du gehört.
Oh, okay, dann komm, was sagt ihr jetzt? Auswahl, ne? Seid ihr wenigstens jetzt ein kleines bisschen überrascht?
Ja, bei dem Song bin ich ein bisschen überrascht auf jeden Fall. Also, dass du den so jetzt so pickst.
Warum?
Aber
du meinst, weil ich einen grauen Bart habe und 1990 Hip-Hop gehört habe, ne?
Ja.
Du Sack.
Du Sack. Ja, ich sag's einfach ja.
Ja, sehr gut.
Also, keine Ahnung. Ich so, ja, weiß nicht.
Aber wie gefällt ihr der denn? Wie gefällt er dir denn?
Ist überhaupt nicht meine Mucke.
Nee?
Nee, also das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist, wenn...
Keine Sorge, ich merke schon, wie vorsichtig du die ganze Zeit formulieren möchtest. Musst du
ja, das Ding sagen, ist, wenn so eine Gitarre schon losgeht auf die Art und Weise in einem Song mit den Akkordfolgen,
ja,
und ich ganz genau weiß, was jetzt passieren wird.
Und dann, genau deswegen habe ich den Song gepickt, weil ich nämlich gedacht, okay, das ist so...
Ja, das ist für mich schon so ein Song, wenn der so losgeht, bin ich so, na... Ich bin raus, Bro. Also es ist überhaupt noch nicht böse gemeint.
Ich war hin und her gerissen, auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen dieser Edwin Rosen-Vibe auf Hip-Hop gemacht.
Ja.
Ich fand den schon cool, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es was mega Neues ist.
Null. Das hat mich an Dinge erinnert, die ich schon 100 Mal in meinem Leben gehört habe. Ich fand die Konstellation aus Künstler und Song halt so unüblich. Und deshalb habe ich ihn mitgenommen. Und damit auch nur ein weiteres Beispiel. Natürlich wäre euer Song in meiner Auswahl gewesen für diese Woche. Aber da ihr Gäste seid, ich mag dich einfach zu gerne, Alan. Deswegen kann ich nicht immer deine Songs nehmen. Das ist mir sonst unangenehm. Ja, genau. Classics der Woche. Du hast keinen geliefert, aber ihr müsst beide einen Classic der Woche noch mitbringen, den wir am Ende noch raushauen. Ich habe am Schluss auch noch einen und der ist auf jeden Fall von der Redaktion mitbestimmt, weil wir natürlich immer so die alten Alben rausholen. Da kannst du mir dann das wieder klischeemäßig um die Ohren hauen.
Ja, das ist ja deine Rubrik.
Ja, genau. Quasi. Da bin ich, die ist ja quasi durch meine Bartfarbe bestimmt. Ich fange kurz an. Wir machen schnell.
Ja, mach du rein.
KRS-One. Da kannst du, hast noch 2 Minuten länger, um nachzudenken, welcher Classic das ist.
Ich weiß schon, welcher.
Gut. I Got Next, KRS-One, Album von 1997, hat Geburtstag, ne? Felix, du bist ja auch nicht mit dem Album groß geworden, ne? Was sind die Infos, die du für dich zusammengesammelt hast?
Also, was ich im Internet gefunden habe,
ich liebe das.
War auf jeden Fall anscheinend früher überraschend für alle Fans, weil der Anti-Mainstream KRS-One genreübergreifend gearbeitet hat und viele Fans da doch irgendwie nicht vor den Kopf gestoßen, aber schon verwundert waren, was da kommt. Unter anderem einer der meistgestreamtesten Songs oder meistgehörtesten Songs, meistverkauftesten Songs, Step Into the World. Darauf ist gefeatured Blondie. Das ist so ein Punk-New-Rave-Gruppe gewesen. Genau, insgesamt
Atomic, war Atomic, kranker Song. Atomic von Blondie, kranker Song. Okay. Entschuldigung.
Genau, und insgesamt was das dritte Soloalbum von 18. Also da versucht auch jemand, glaube ich, immer noch sehr, sehr lange alte Verkaufszahlen.
Nee, gar nicht. Kann ich reingehen? Nee, tut er nicht. KRS-One ist a teacher. Und ich habe meine KRS-One-Erfahrung gesammelt. Das ist einfach eine, also die Älteren unter euch wissen es, die Jüngeren, denen erzähle ich es kurz. Der ist wirklich der Teacher, ist eine fucking Legende. Das ist so ein bisschen, also in den USA, was man in Deutschland so als Torch immer als den Urvater beschreibt, das ist im Prinzip KRS-One. Der, und das ist meine persönliche Erfahrung mit ihm, war mal auf einem Hip-Hop-Konzert, Hip-Hop-Festival, und da war alles aufgetreten und ich hatte die Chance, ihn zu interviewen, und erst wollte ich nicht, weil sie gesagt haben, okay, ihr dürft eine Frage stellen. Und dann dachte ich so, ist das dein Ernst, Alter? Was soll ich denn mit einer Frage? Habe ich gedacht, okay, aber es ist KRS-One, scheiß drauf, ich gehe mit rein. Typ vor mir stellt seine Frage, Antwort 25 Minuten. Dann habe ich meine Frage gestellt, auch nochmal 20 Minuten. Damit war es okay. Und es war der Teacher, er hat einfach die ganze Zeit erzählt. Und das, was du beschrieben hast, stimmt halt auch. Es ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er Songs macht, die catchy und die Hits sind. Dieser Song ist ein Hit, Step Into the World. Und jeder Typ, der mal oder Mädel, die mal auf einer 90er-Party waren und diesen Song nicht gehört haben, sind halt beleidigt wieder rausgelaufen. Deswegen ist Step Into the World der Grund, warum dieses Album die Empfehlung als Classic der Woche für die Leute ist, die sich mit Dingen aus dem Jahr 1997 beschäftigen wollen.
Ey, Kobi, kurze Frage an dich. Welches KRS-One-Zitat hast du nochmal tätowiert?
ich hab den Namen tätowiert.
Ah, du hast einfach nur den Namen.
Ist das nochmal Knowledge Reigns Supreme oder?
Ja, stark.
Oha,
stark.
Woher weißt du, hast du das gegoogelt?
Nee, ich weiß das einfach.
Oha!
Nee, for real, ich weiß das. Ich war auch immer, funny story, ich war im KRS-One-Konzert in Bern.
Hey, warte mal, 1997, als dieses Album rauskam, warst du so gar nicht geboren, oder?
97 mein Jahrgang, ja.
Siehst du da?
Okay, was machst du auf dem KRS-One-Konzert? Ich kenne keinen Track von dem Bruder.
Bro,
warum du nicht?
Das war meine Oldschool-Boom-Bap-Zeit.
Ja, genau.
Da habe ich KRS-One, Nas, Mobb Deep, habe ich all das gehört?
Nee, ich habe alle, die du danach genannt hast, gehört, ja.
Okay. Nee, ich muss sagen, ein Homie von mir, der war extrem Fan von KRS-One, Shoutout Ramsey an dieser Stelle, und wir waren zusammen an dem Konzert, und da hat er so, also das war so sein Ding, so mitten in der Show sagte er so, okay, Freestyle, irgendein Typ hält einen Gegenstand hoch und er freestylt halt so, ja. Okay, krasse Nummer. Und mein Homie ist nach dem Konzert irgendwie zu seinem DJ gegangen, hat ihm so Props gegeben, hey, nice Show, so fand ich voll geil. Und er hat ihm dann gesagt, hey, wir spielen morgen noch in Zürich, willst du nochmal kommen? Ich gebe dir ein Ticket, so. Okay, er so, ja, klar. Ist dann nochmal gegangen, am nächsten Tag hat die Show geguckt. Und da kommt wieder dieser Freestyle-Part von
KRS-One. Oh nein. Und das war derselbe Typ mit demselben Gegenstand. Das ist
derselbe Freestyle, derselbe Typ mit demselben Gegenstand. So. Ja.
Und jetzt erzähl mir nochmal was von Real.
Ja, okay, alles klar.
Jetzt erzähl mir noch mal was. Und dann sagen die ganzen Leute immer, wir sind hier nicht real und was weiß ich. Bro. Ja,
sehr gut. Also können wir das Protokoll festhalten. Kobi zerstört die Kredibilität von KRS-One an dieser Stelle.
Oha, das ist richtig miese Story. Das ist doch wie dieser, kennst du den, den kennst du bestimmt, Kobi, weil du auch sehr viel im Internet bist, diesen The Game Freestyle, den er immer bringt, wenn er irgendwo freestylen muss. Nee, es gibt nicht. So einen The Game Freestyle, den findet man auch unter, keine Ahnung, Roses Freestyle oder so etwas. Und er bringt, egal wo er ist, im Radio, auf der Bühne, Festival, eigene Show, Interview, whatever, wenn er freestylen muss, bringt er diesen einen Freestyle. Und kickt ihn immer und tut halt auch immer natürlich so, als wäre es ein Freestyle. Und dann alle, wow, krass, krass, krass und dies, das. Aber er bringt immer denselben fucking Freestyle. Das ist wie Lady Gaga, dieses Ding, wo sie immer dasselbe sagt im Interview. Das ist wild.
Aber ich bin beeindruckt, Kobi kennt KRS-One. Alan, kenne ich deinen Classic?
Ja, 100%. Ich weiß, guck mal, das Ding ist, ich habe auch so kurz überlegt, was bedeutet denn schon Classic für dich? Für dich ist jetzt der Classic, den ich auspacke, schon voll spät bestimmt.
Wie du das an mir maßstäbst hier, ist ja vollkommen egal. Es soll für dich ein Classic sein, nicht für mich.
Okay, dann ist für mich ein Classic. Okay.
Ja.
Travis Scott Sicko Mode. Nein, der Classic, den ich mitgebracht habe.
Jack Harlow.
Auf gar keinen Fall. What's Poppin?
Ja, Remix.
Genau. Der Classic, den ich mitgenommen habe, ist ein Song, den habe ich mitgenommen, weil auch inspiriert vom Kendrick-Album, auch vom Song We Cry Together, wo er sich mit seiner Frau streitet, und zwar von Eminem Kim. Und das nämlich, irgendwie hatte ich diese Vibes, als ich We Cry Together von Kendrick gehört habe, dachte ich so, oh, irgendwie gibt mir das voll so Eminem-Kim-Vibes, wie er sich auch mit seiner Frau streitet, aber es definitiv sehr viel brutaler natürlich endet. Und möchte jetzt nicht spoilern. Darf man spoilern, was passiert?
Ja.
Okay, man darf spoilern, was passiert. Ja, Eminem bringt halt seine Frau am Ende um, so. Wie heißt sie noch? Ja, Kim. Ha, wie heißt sie nochmal? Kim bringt er am Ende um und erzählt auch während des Songs, weil es geht in dem Song vor allem darum, dass sie ihn betrogen hätte oder hat, und auch einen irgendwie der Typ, mit dem sie ihn betrogen hat, und auch das Kind, ich weiß gar nicht, ob das sein Kind nur ist oder auch das Kind von Kim. Ich glaube nämlich nicht, dass das Kind von Kim ist, sondern nur das Kind auch eben von diesem Seitensprung. Und die bringt er auch um. Beziehungsweise das wird im Song erzählt, dass er sie schon umgebracht hat. So, und das ist sehr bizarr, der Song. Den habe ich damals das erste Mal gehört, halt als das Album rauskommen ist, da war ich 11 oder sowas. Mich hat der Song enorm verstört. Also wirklich enorm. Ich war richtig am Arsch danach. We Cry Together hat natürlich nicht dasselbe ausgelöst in Verstörungsfaktoren, aber irgendwie hat mich das noch halt auch so krass mitgenommen, aber eben halt eher auf so einer emotionalen Ebene.
Hast du den Podcast Pathologie gehört?
Nee.
Okay. Aber auf jeden Fall ein gut gewählter Classic, inklusive der Ausführungen dazu. Das gefällt mir. Jetzt bin ich gespannt auf das, was Kobi mitbringt. Ist es KRS-One, das erste Album?
Nee. Mein Classic, ja, krass. Also ich weiß nicht, mein Classic ist nicht so mega Classic, der ist einfach für mich Classic.
Ja, das soll er ja auch sein. Darum geht nochmal, Leute, und auch für euch da draußen. Es geht nur darum, was euer Classic ist, nicht was allgemein. Also, ihr sollt ja eine persönliche Note reinbringen. Also.
Ja, also für mich war halt immer schon Mac Miller einfach. So, das war so der Typ, der für mich so das zum ersten Mal so greifbar gemacht hat, irgendwie. So, hey, das kann ich auch machen. Und von ihm finde ich einfach das Faces Mixtape, das jetzt so re-released wurde, ist ein bestes Werk. Und darauf hat es einen Track, der heißt Colors and Shapes. Krass. Da hat auch Thundercat darauf produziert. Also Bass ist mega krass auf dem Song. Und ich finde einfach so, der Track ist für mich so mega Standout, weil die Production mega krass ist. Und das Album allgemein ist halt so übertrieben gut einfach.
Auch ein Künstler, der sich emanzipieren konnte von seinen Hits.
Ja.
Ne? Also das ist wieder so, finde ich, ein wahnsinnig gutes Beispiel für jemanden, der erst dann richtig appreciated wurde von einem Publikum, als er komplett sich als Musiker ausgelebt hat. Also als er so mit den ersten Mixtapes kam und so, natürlich wurde er appreciated, aber halt wirklich von Kids eher oder so Jugendlichen, und das hatte alles so einen Sommerflavor und bla bla bla. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er dann eben nicht mehr nur Donald Trump war, also der Song von ihm, wurde er so richtig appreciated. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er den überhaupt später noch live gespielt hat und so.
Den hat er immer wieder gespielt, glaube ich.
Ja?
Ja.
Okay. Hat er aber dann wenigstens immer so gesagt, so, ja, ich will gar nicht mehr Donald Trump sein.
Ja, die hatten auch funny Twitter-Beef auf jeden Fall.
Wirklich?
Ja, Donald Trump hat, ich glaube, den auf Twitter angebeeft. So.
Geil.
Das war immer so ein Hin und Zurück zwischen den zwei. Aber ja, ich glaube, das stimmt schon, was du gesagt hast. Ich glaube, mit den ersten Songs wurde er berühmt und irgendwie auch ein bisschen so ausgelacht. Also der hat ja auch mit seinem ersten Album Blue Sly Park hat er von Pitchfork eine 1 bekommen. Also wirklich, die haben den einfach gebasht. So.
Aber Bro, auf Pitchfork ist eh geschissen. Die haben Man on the Moon, Kid Cudi, glaube ich, so 3 gegeben oder so.
Auch, ne? Ja. Deshalb, ja, feiere ich auch nicht. Jedenfalls, danach wurde seine Musik interessant. Sowas. Die war halt ein bisschen darker dann, aber halt mega authentisch so.
Safe. Und dann wurde er halt erst so richtig gefühlt zu dieser ja schon irgendwie Ikone, die er dann halt irgendwann war, ne?
Schöne Classics von euch. Ein typischer Classic von mir. Das liegt daran, weil wir die alten Alben besprechen.
Entschuldige dich nicht.
Nee, ganz im Gegenteil, ich erkläre es nur. Das wird auch in der nächsten Woche so sein, wenn wir wieder etwas finden, was mindestens 10, 15, 20, 25, 30 Jahre alt ist und euch vielleicht da draußen etwas zum Hören geben, damit ihr was entdecken könnt. Wenn ihr diese beiden Kollegen hier noch nicht gehört habt, dann macht das jetzt bitte. Wenn ihr sie gehört habt, dann sorgt dafür, dass sie weiterhin frei ihre Kunst machen können und nicht angewiesen sind auf irgendwelche TikTok-Hits.
Let's go!
Danke euch beiden, dass ihr dabei wart.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gebt uns Geld. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr starke Runde. Ich hatte sehr viel Freude. Vielen Dank, Felix, für die Unterstützung.
Danke.
Hoffen wir, dass Yannick nächste Woche wieder fit ist. Und dann gibt's eine neue Folge vom Backsmith Stammtisch, powered by A2. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute drechen die noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.